This is Ben Crenshaw. You're listening to Radio Golf Show.
So, ja, dann legen wir mal los.
Ja.
Schönen guten Tag, ich bin der Frank Förster. Herzlich willkommen beim Golfschau Podcast. Ein Podcast über Golf und die Welt, meistens auf Deutsch, ohne Sponsoren, ohne Reklame, kostenlos. Wir sind alle hier im Team Golfschau ehrenamtlich dabei und wir haben halt nur richtig viel Spaß. Nach langer Planung und nach langem Überlegen sind wir endlich so weit, unsere erste Folge aufzunehmen. Und es gibt mir ein ganz besonderes Vergnügen. Es ist eine große Ehre, den Godfather of German Golf hier als unseren ersten Gast begrüßen zu können. Den lieben Heinz Fähre. Grüß dich, Heinz.
Ja, grüß dich, Frank. Jawohl.
Für die unter euch, die Heinz nicht kennen oder nicht viel über ihn wissen, Heinz ist seit 1958 Golfprofi. Du warst einer der besten deutschen Spieler in den 60er Jahren, sage ich jetzt mal. Du hast die deutsche Nationalmannschaft gecoacht. Du hast die Heinz-Fähring Golfschule gegründet. Du hast Bernhard Lange, Carlo Knaus, der ja jetzt gerade, glaube ich, bei Skype moderiert. Florian Wörndle, Manfred Skeide, Jens-Peter Koryat und Elke Jung ausgebildet. Du warst Präsident der PGA of Europe. Mitglied des World Cup Komitees und auch Präsident der PGA of Germany. Also, mein, das ist schon ein Hammer, das CV. 2001 wurdest du von der PGA of Europe als Five-Star Golf Professional geehrt und 2011 von der PGA of Germany mit dem goldenen Golfball für dein Lebenswerk ausgezeichnet. Und wem das nicht reicht, du bist verantwortlich für einige der schönsten Golfplätze in Deutschland, wie zum Beispiel den Golfclub Schloss Weitenburg und den Golfclub München Riedhof. Herzlich willkommen, Heinz. Also sowas. Ich denke, es gibt ja so viele Themen, über die wir uns unterhalten können. Fangen wir mal 1958 an, als du Golfprofi geworden bist. Und auch übrigens, du hattest ja vor kurzem deinen 80. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch von uns allen. Ich werde nicht singen. Vielleicht Casey, wenn er gleich kommt, wird was singen. Aber herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Wir wünschen dir alles Gute auf deiner nächsten Reise um die Sonne. Bleib gesund und munter.
Danke.
Aber 1958, ja, also es war ja eine ganz andere Welt. Ich habe mich mal ein bisschen, also ich bin 61 geboren. 1958 hat Arnold Palmer seine erste Masters gewonnen. Seine erste Green Jacket. Tommy Bolt, ein Wilder, von dem ich auch ein kleiner Fan bin, hat die US Open gewonnen. Und beim Masters 1958 waren damals zwei Europäer im Feld. Es war wirklich noch kein Weltsport jetzt auf dem professionellen Level. Was sind deine Erinnerungen von 1958? Und übrigens, die beiden Europäer, die im Feld von den Masters waren damals, war der beste belgische Golfer aller Zeiten, der Flory Van Donck. Der war, glaube ich, damals schon Mitte 40, als er da noch mitgespielt hat. Und,
ja.
Und irgendein Franzose. Aber was waren deine Erinnerungen vom professionellen Golf 1958?
Ja, zunächst einmal, es gab in Deutschland ungefähr 25.000 Golfer, mehr nicht. Mhm. Es gab wenig Golfplätze. Das Zentrum des Golfs war eigentlich mehr im Norden. Ich bin ja im Süden aufgewachsen, aber die Amerikaner hatten in Garmisch-Partenkirchen ein Recreation Center für ihre Soldaten. und haben den dortigen Golfplatz, der 9 Löcher umfasste, den haben sie also beschlagnahmt, sozusagen in Besitz genommen und dann gebraucht. Und es gab aber auch ein paar deutsche Mitglieder, unter anderem mein Vater. Naja, und da habe ich schon als Schulkind, habe ich dann eben schon Golf gespielt mit diesen amerikanischen Soldaten. Und da waren also einige sehr gute Spieler dabei. Zum Beispiel unter anderem auch Ken Venturi, der später die US Open gewonnen hat, nicht? Ja. Ich
Genau.
habe ihn, zu der Zeit habe ich ihn nicht kennengelernt, aber er war auch da. Naja, jedenfalls hat mich das Golf fasziniert. Und ich habe nach dem Abschluss meiner Schule, habe ich dann eben beschlossen, Golf Professional werden zu wollen, einfach weil ich gerne Golf spielte. Nur, mir war damals nicht klar, dass wenn ich in Deutschland Golf Professional werden würde, ich dann als Pro viel weniger spielen würde als Amateur, nicht? Weil ich musste mein Geld verdienen und das tat ich dann natürlich mit Unterricht. Und so war es in der Zeit damals überhaupt im Pro-Golf. In Europa spielte sich natürlich das alles in Großbritannien ab. Da kamen die guten Spieler her. Das war Peter Ellis, damals Dave Thomas, Guy Rees und andere, die natürlich eben dann die Golfwelt dominierten, die englische Golfwelt, nicht? Aber du hast eben Florian Van Donk erwähnt, das war einer der ganz guten, ja. Wirklich, er war so der Gentleman unter den Professionals und fuhr auch als erster mal einen Mercedes. Das war also schon etwas damals. Naja, und jedenfalls spielt er hervorragend Golf. Er hat den Ball nicht besonders weit geschlagen, aber dafür sehr präzise und hatte eben ein gutes Course-Management. Ja gut, die Turniere, die damals stattfanden, waren hauptsächlich ausgetragen worden in England oder Schottland, dann natürlich Irland auch, aber weniger. Naja, und da mussten wir dahin, wenn wir was erreichen wollten. Und das haben wir dann auch getan. Ich hatte ein bisschen das Glück, dass Henry Cotton, der war zu der Zeit Pro in Bad Ems bei Koblenz. Und mein Vater, der ein begeisterter Golfer war, nahm also Verbindung zu Henry Cotton auf und ich bekam einen Job als Assistent, nicht zu ihm, weil er ging dann nach Portugal, nein, erst nach Spanien, glaube ich, und ich bekam einen Job bei Tom Halliburton in Wentworth. Und Wentworth war natürlich ein großer Club schon damals, 3000 Mitglieder, zweimal 18 Löcher, 16 Tennisplätze und so weiter, also ein voller Mitgliederclub.
Hallo Heinz.
Das Lehrjahr habe ich beim Hans Henkel verbracht in Osnabrück und dann ging ich eben zu Tom Halliburton. Auch nur eine Saison, kam dann zurück. Gut, und wir damals spielen wollten und wirklich also auch zum Spiel hin sich gezogen fühlten, wir mussten natürlich eben unseren Lebensunterhalt zunächst mal woanders verdienen, nicht? Wir mussten einfach unterrichten, das war ganz normal. Also habe ich natürlich unterrichtet, habe dann in Feldafing begonnen und habe dort Stunden gegeben, aber ich gab 45 Minuten Stunden und dann hatte ich jeweils 15 Minuten Zeit und in dieser Zeit konnte ich dann selbst üben. Und das habe ich genutzt, nicht? Ganz klar. Und wenn eine Gelegenheit da war, dann bin ich eben hingefahren, habe das Turnier gespielt. Ich habe dann eine Tour kann man das gar nicht nennen. Das waren damals einzelne Wettspiele in St. Moritz, in Grand-Césaire, in der Schweiz, in Ramstein, da war ja die Airbase, die ist heute auch immer noch da. Da hat der Colonel Hartwig damals eben ein Ramstein Invitational organisiert. Und so hatten wir Gelegenheit, eben verschiedene Turniere zu spielen. Und abgesehen davon gab es natürlich auch schon in Deutschland, gab es dann eben unsere Meisterschaften, die wir in unserem Kreis ausgetragen haben. Gut, die haben wir sowieso gespielt, nicht ganz klar. Ja gut, ich habe das auch hier und da mal gewonnen und wurde also ein bisschen besser und hatte mittlerweile auch schon ein bisschen Erfahrung. Und naja, und dann entwickelt sich das Golf ja auch in Deutschland ziemlich gut. Aber eigentlich nur deswegen, weil die englischen Professionals, die englischen Pros sind ausgeschwärmt, wenn man so sagen will. Die sind in die ganze Welt hinausgegangen und haben das Golf rausgetragen. Ja, also wie Henry Cotton nach Deutschland, wie andere, die heute noch in Deutschland arbeiten. Das heißt, wir haben bei der PGA of Germany heute noch 40%, glaube ich, sind britische Professionen. Ja. Die haben das Golf in die Welt hinausgetragen. Nicht? Ja, gut.
Und dann 1964 hast du dann, glaube ich, zum ersten Mal im, was heute der World Cup ist, was damals, glaube ich, der Canada Cup war, gespielt für Deutschland. Und ich meine, das war ja 64, da hast du in einem Turnier gespielt mit Nicholas, mit Palmer, mit Woody Chenzo, mit Peter Alice, Bob Charles, Chichi, Rodriguez. Wie war das damals? Ich meine, gab es da so wie heute auf der Driving, auf der Practice Range, da gab es den Swing Coach und den Putting Coach und den Physio Coach, denke ich mal nicht. Und was mich persönlich besonders interessiert, ist, wie die Kameradschaft zwischen den Spielern war damals. Nicht? Ich meine, heute ist ja da jeder für sich in seiner Bubble und hat seine drei Coaches und seine Entourage und sein ganzes Team da. Aber ich denke, damals war das doch bestimmt ganz anders.
Ja, ich würde es vielleicht vergleichen mit dem heutigen Seniorengolf. Da ist es ja auch ein bisschen anders. Das heißt, die fühlen sich auch mehr verbunden miteinander, nicht? Und also die Kameradschaft war, wir waren natürlich Konkurrenten. Das ist ganz klar, darf man nicht vergessen. Und wir hatten unseren Kreis, in dem wir dann spielten, nicht? Und solche Leute wie Palmer und Niklas, die waren natürlich schon ein bisschen weit weg. Wobei, als ich Golfpro wurde, sage ich, habe ich zu mir gesagt, ich hole den runter von seinem Thron. Ja, das war meine Ambition damals. Aber irgendwie hat das halt nicht geklappt. ja, es war halt so, ich habe, wie gesagt, ein paar Jahre Turniergolf gespielt. Ich hatte auch Familie natürlich, jung geheiratet, zwei schöne Söhne. Und wir haben ein Familienleben gehabt, ich musste sie auch unterhalten. Nicht? Also jedenfalls habe ich trotzdem versucht zu spielen. Aber irgendwann einmal fehlte mir dann doch dieser Biss, dieser Drang, eben besser zu sein als der andere. Und ich habe mir gedacht, was soll der Quatsch? Nicht? Ja? Und so viel Geld gab es auch nicht damals dafür, dass es sich gelohnt hätte, wirklich gelohnt hätte. Nicht? Ja,
ja, ich denke, Tommy Bowles hat für die US Open, glaube ich, $8,000 gewonnen damals.
So was in der ja, nicht? Gut. Damals waren natürlich $8,000, waren auch sehr viel mehr Geld als heute, aber trotzdem, nicht? Ja. Es ist gar kein Vergleich mehr zu dem, was heute geschieht. Ich erinnere noch an ein Turnier in der Schweiz, die Swiss Open war das, da kam der Erik Braun aus Schottland, der kam nicht an. Mhm. Der hatte das irgendwie den Ort verwechselt. Ja. Das heißt, da war nicht alles organisiert, durchorganisiert. Man hatte kein Courtesy Car oder es gab ja zum Teil nicht einmal Driving Ranges. Die kamen erst ein bisschen später auf. Nicht? Also wir haben noch Bälle geschlagen mit unserer eigenen Shack Bag, wo wir also die Bälle, unserer abgespielten Bälle sozusagen verwendet haben und hatten einen Caddy. Ja? Ja. Und der musste natürlich auch bezahlt werden, ganz klar. Oder war ein Freund. Und wir suchten dann auf dem Platz, zum Beispiel bei den British Open, suchten wir einen Platz irgendwo auf dem Gelände, wo wir dann Bälle schlagen konnten, wo wir so standen, dass wir gegen den Wind spielten. Nicht? Und der Teddy war dann eben in der entsprechenden Entfernung und hob die Bälle auf. Ja. Das war eben damals so. Auch als ich unterrichtet habe in Feldafing, ich hatte eben meinen Caddy und ich unterrichtete auf dem 18. Fairway. Wir hatten keine Range damals.
Ja. So, warte mal, aber du sprichst jetzt gleich noch ein weiteres, also ist faszinierend. Also ich nicht, und dieser World Cup, den du da gespielt hast, 60, das war ja in Hawaii, das war ja nicht um die Ecke, nicht?
Das war in Hawaii, das war in Royal Kanapali, ja. Royal Kanapali auf der Insel Maui. Ja. Und ich bin später, das war kurios, bin später. Da war ich gerade 50 Jahre alt geworden, mit meiner Golfschule dort gewesen. Und wir spielen in Royal Kanapali. Und ich gehe in das Büro hinein und dann melde ich uns an. Und dann sagt die Arbeiterin, sind Sie Heinz Fehring? Ja, aus Deutschland? Sag ich, ja, genau. Einen Augenblick bitte. Dann ging sie nach hinten ins Büro, holte den Manager raus. Und der sagte mir, wir haben Sie im Moment angeschrieben. Wir haben alle Teilnehmer des damaligen World Cup haben wir angeschrieben, all die, die Senioren geworden sind, weil wir haben jetzt hier ein Seniorenturnier und dazu wollten wir Sie einladen. Ja. Das ist furchtbar lustig, ja.
Und du warst da, bevor du die Einladung bekommen hast. Super. Es ist ja auch interessant, nicht? Also, dass das Spiel, wie es sich verändert über die Jahre und immer schneller und immer schneller. Und du hast gerade noch deine Arbeit als Coach, als Golfcoach und Trainer oder Golflehrer angesprochen. Da ist es ja, und um das mit dem Pro-Golf zu verbinden, nicht was interessant ist, finde ich, ist diese Entwicklung eines Spitzenspielers. Ja, denn ich habe irgendwo gelesen, dass es eine große Gefahr ist, wenn man sich nicht verändert. Wenn man sich nicht weiterentwickelt, denn dann wird man sofort von den anderen überholt, nicht? Diese Stagnation, nicht? Und ich als Amateurgolfer, als Hacker, der da rumläuft, nicht, man arbeitet ja immer wieder an kleinen Sachen, man probiert was anderes, obwohl man selbst keine Ahnung hat. Ist eine schlechte Entwicklung besser als keine Entwicklung?
Naja, nun, es ist halt die Entwicklung und die lässt sich ja auch nicht zurückdrehen und das ist ja im Sport generell üblich heute. Ja. Schau mal die Tennisspieler an, die haben ein ganzes Team um sich herum, ja, und die Golfer mittlerweile auch. Es ist doch so, der eine hat schon einen Mentaltrainer, der andere hat einen physischen Trainer, der andere hat einen Coach. Also jeder wird betreut, meistens von mehreren Leuten. Ja. Und das war damals natürlich nicht. Wir waren einfach auf uns allein gestellt und mussten damit zurechtkommen. Nicht? Und das kamen wir ja auch. Wir haben ja auch nicht schlecht gespielt. Nicht? Ich habe zum Beispiel in Hanau habe ich zum Beispiel gewonnen, 54 Löcher, 15 unter Paar. Das war damals auch schon ein gutes Ergebnis. Nicht? Und insofern, ich wollte sagen, wir haben den Ball schon auch bewegen können. Ja. Aber heute ist das natürlich schon sehr viel athletischer geworden, gar keine Frage. Nun, die Spieler natürlich nutzen auch die Möglichkeiten in dieser Richtung voll aus. Das heißt, sie trainieren ihren Körper, sie kräftigen ihren Körper, sie werden beraten, ob sie mehr auf der Kraftseite arbeiten sollten oder mehr auf der Flexibilität arbeiten sollten, damit sie das Richtige tun. Ich habe mich mit Bernhard unterhalten vor ein paar Tagen und er beschwerte sich ein bisschen, sagt, ja, jetzt bin ich also, was ist er mit 65, glaube ich, jetzt kommen also die Jungen herein, nicht die 50-Jährigen, nicht? Ja? Und die schlagen Vijay Singh und so weiter. Und die schlagen den Ball weiter als ich, sagt er. Früher war ich einer der Führenden, mittlerweile bin ich 40. in der Rangliste. Ja? Nicht? Und das heißt, das Golf hat sich da sehr verändert. Vor allen Dingen spielt die Länge heute eine sehr große Rolle. Ja? Und der Ball wird extrem weit geschlagen. im Verhältnis. Es ist ja auch immer wieder im Gespräch, den Ball so zu konstruieren, dass er nicht so gleich liegen sollte. Aber ich halte das alles nicht für richtig. Ich finde es besser, man lässt die Entwicklung gehen. Nur das Problem dahinter ist natürlich, dass einige Plätze dann zu kurz werden. Ja. Nicht? Und wenn man also so Plätze auch in Schottland und in Irland und in England sieht, dann ist es doch so, wenn die British Open da gespielt wird, dann sind die Fairways meistens golden. Das heißt, der Ball rennt noch sehr viel. Und das bedeutet, dass so jemand wie Tiger, der kann nur mit dem Eisen 4 abschlagen. Nicht? Ja, also wenn er was Längeres nimmt, dann ist das eigentlich nicht von Vorteil für ihn.
Ja. Ja, ja, richtig. Noch mal kurz auf das, um auf das Coaching zurückzukommen. Wenn ich das jetzt vergleiche, zum Beispiel, wenn du als du coacht hast in den 60er oder 70er Jahren und wie das Coaching heute läuft, ich meine, man sieht ja dauernd und ich bin mit einigen Teaching Pros jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber in den USA und in Schweden befreundet, die mir dauernd erzählen, dann kommt der Herr Meier oder der Herr Müller zu mir und nimmt 2-3 Stunden und ich versuche ihn zu richten mit dem Griff ein bisschen anders oder ganz egal, was es ist, ja. Und dann geht der Herr Müller und der Herr Meier oder der Herr Meier eine Woche oder 2 Wochen und versucht das. Aber dann 3-4 Wochen später, wenn er ihn sieht, dann hat Herr Meier wieder genau die alten Sachen, die er reparieren wollte. Genau die alten Habits wieder dabei. Wir hatten ja unsere Zuhörer und unsere Zuschauer haben wir nicht, gebeten, dir ein paar Fragen zu stellen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei denen, die geschrieben haben. Wir können nicht alle Fragen beantworten, aber da ist eine Frage, die zu dem Thema passt, von Fabian Bünker. Fabian ist am Club zur Fahr aktiv, hat einen ganz tollen Podcast, der heißt Golf in Leicht. Und er würde gerne von dir wissen, welche Unterschiede im Coaching von früher zu heute siehst bzw. erkennst du?
Ja, nun, in erster Linie erkenne ich, dass sehr viel mehr technische Hilfsmittel verwendet werden. Ja. Ich war vielleicht der Erste in Deutschland, der eine Videokamera verwendete. Und die habe ich aber immer sehr vorsichtig eingesetzt. Manchmal habe ich es bewusst gar nicht genommen. Einfach deswegen, ich habe einmal erlebt, dass einer, der sich dann sehen konnte, anfing zu weinen, wirklich wahr, zu weinen. Und ich habe sie hauptsächlich dann verwendet, wenn zum Beispiel ein Anfänger schon ganz gut ausgesehen hat in seiner Bewegung, aber das Gefühl noch nicht so weit entwickelt war, dass er den Ball schon sauber treffen konnte, beständig sauber treffen konnte, nicht? Und dann, wenn er dann sich auf Video sah, dann war er beruhigt. Er sagte, Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht, wie es sich anfühlt. Ja? Nun, heute geht es da sehr viel weiter. Ich meine, da wird ja alles gemessen, alles. Es wird der Eintreffwinkel gemessen, es wird der Aufstiegswinkel des Balles gemessen, es wird gemessen, wo der Ball auf der Schlagfläche getroffen wird. Ja, also man kriegt sämtliche Daten. Mhm. Ja? Und ich meine, das sieht man als Professional oder als Unterrichtender, als Coach, sieht man das auch. Man sieht das auch. Ich sehe auch, ob der den vorne getroffen hat oder hinten getroffen hat oder wo. Und ich sehe auch, warum. Ja. Ja. Und nun ist es halt einfach die Frage, was sieht der Pro überhaupt noch? Ja. Guckt er überhaupt noch hin oder guckt er nur auf den Bildschirm? Das ist ein bisschen meine Sorge, dass es zu artifiziell wird. Ja. Aber ich bin sicher, dass es einfach bessere und schlechtere Unterrichter oder Pros oder Golflehrer gibt oder Professionals gibt. Mir wäre halt eigentlich, naja, es ist schwer jetzt in meinem Alter dazu wirklich was zu sagen, weil wenn man zurückblickt, dann sieht man vielleicht alles ein bisschen rosiger oder es ein bisschen besser an oder auch nicht, je nachdem.
Ja. Aber jetzt zum Beispiel auch das Körperliche, das Physische. Ich meine, vor Gary Player, da war keiner in der Muckibude und hat da, nicht? Da ging es zum 19. Loch und fertig. Ne? Da wurde nicht.
Nein, Gary war so der Erste eigentlich, der kommt ja aus Südafrika und war aber meistens in Europa, da hat er noch gespielt eben, oder auch Amerika, der also auf körperliche Fitness extrem geachtet hat, ja. Und ich meine, vor Ben Hogan muss man sagen, die anderen gingen an die Bar und Ben Hogan ging zum Bälle schlagen, ja. Und die haben gesagt, hey Ben, was ist denn das? Was machst du denn noch? Ich schlag Bälle, ich will mich perfektionieren, nicht? Und ich sage, komm, lass uns ein Bier trinken, nicht? Also da war eine andere Einstellung da. Es war ja auch ein bisschen, wissen Sie, weißt du, das Gefühl, Golf war ja so ein bisschen auch ein Gentleman-Sport. Und eigentlich krempelte man kurz die Manschetten hoch, machte zwei Probeschwünge und begann seine Runde. Ja, es war also gar nicht normal, dass man Bälle schlug zuvor, etc. Ne? So wie es heute ist. Nicht? Ja. Heute ist es wirklich, wirklich athletisch geworden. Fantastisch geworden, ausgefeilt geworden. Jede Kleinigkeit kann gesehen und festgehalten werden. Und wenn der Spieler in der Lage ist, da das umzusetzen, dann kann er wirklich Fortschritt machen, ja.
Ja, denn die Top, also weiße Topspieler, es gibt ja so viele Topspieler. Ich meine, jede Woche können, was weiß ich, 50, 70, 100 Leute auf der Tour gewinnen, Leute, die diese Woche vielleicht nicht. Aber das sind ja fast alles durchtrainierte Top-Athleten heutzutage, nicht? Und, und der Bernhard Langer ist ja auch einer, der auch immer auf Fitness schon ganz früh gemacht hat, nicht wahr?
Ja, Bernhard hat sehr auf seinen Körper immer geachtet. Und es ist ja jetzt auch auf der Seniorentour. Ich meine, da ist ja die Möglichkeit da, sowohl vor dem Spiel wie auch nach dem Spiel eigentlich immer in den Container zu gehen. Und dort hatte er seinen Fitnesstrainer, mit dem er dann eben tatsächlich entweder Lockerungsdehnungs- oder was auch immer, welche Übungen gemacht hat.
Ja, ja, das ist schon interessant. Eine zweite Frage, die wir bekommen haben, die ist so schön und auch etwas länger, die muss ich dir sogar schicken vorher. Die kommt von Oliver Heuler. Ich weiß nicht, wo Herr Heuler zurzeit unterwegs ist, aber ich denke, er war früher an richtig den großen Clubs in Deutschland unterwegs. Er hat auch auf Facebook diese Frage für dich geschrieben. Ich zitiere ihn. Ein bekannter deutscher Playing Pro, dessen Namen hier ungenannt bleibt, erzählt zu fortgeschrittener Stunde gerne folgende Geschichte. Fängt doch schon mal gut an. Er hatte bei Heinz eine Stunde und eine Anweisung lautete angeblich, schlag doch mal einen Draw mit einem Fade-Gefühl. Erste Frage. Ist das nur eine Legende oder gab es diesen Satz? Zweite Frage, falls es den Satz gab, mit welchem Ausgangspunkt und mit welchen Ideen entstand dieser Satz? Für mich war das viele Jahre wie ein Golfkorn. Meine Erklärung, der Golfer kam mit einem steilen Schläger leicht von außen an den Ball und schlug Fade, aber mit wenig Körperdrehung im Abschwung. Die Anweisung Draw dient dazu, den Schläger flacher von innen an den Ball zu bekommen und das Fade-Gefühl könnte mit viel Schulterdrehung im Abschwung und deutlich offenen Schultern im Treffmoment entstehen.
Ja, also ich kann mich jetzt an den Fall nicht erinnern, da müsste ich natürlich den Spielernamen wissen, okay. Aber so habe ich den Satz ganz bestimmt nicht gesagt, weil das wäre Unsinn. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich Folgendes gesagt habe, und da muss der Spieler auch gewesen sein. Es war ein guter Spieler, offenbar in einem Playing Pro, wie er ja sagt. Und das bedeutet, die meisten sind auf der Hookseite in ihrer Bewegung. Da ist die neutrale Bewegung, die fast kein Mensch richtig machen kann, aber wir alle anstreben. Wenn wir die neutrale, gute Bewegung machen, die technisch korrekte Bewegung, dann schlagen wir den Ball mit einem ganz leichten Draw. Ganz leicht. Am Ende kippt der Ball noch ein bisschen links ab. Gut, aber die meisten Professionals zumindest sind eher auf der Hook-Seite. Ja, und nun die sehr erfolgreichen Professionals, die vom Hooker kommen oder als Hooker waren, sind dann zum Fade übergegangen, wie zum Beispiel Ben Hogan, wie zum Beispiel Lee Trevino, der hat so einen Push-Fade geschlagen, ja, weil da war er sicher, er wird den Ball nicht weggucken, obwohl er eigentlich auf der Hook-Seite geschwungen hat. Okay, nun, die neutrale Bewegung zu halten, ist sehr schwer, weil jeder Spieler hat irgendwo sein Körpergefühl, seine Muskelstruktur, sein Bewegungsschatz und tendiert in eine Richtung. Entweder auf die Hook-Seite oder auf die Fade-Seite. Ja? Mhm. Wenn man hinter dem Spieler steht, sieht man sehr genau, wozu er tendiert, bevor er überhaupt einen Schlag gemacht hat. Weil man sieht schon, wie er sich stellt. Dann weiß man schon, was das im Grunde für ein Spieler ist. Also dieser Spieler muss ein Hooker gewesen sein, ja, und ich wollte ihn in die neutrale Bewegung bringen und dazu brauchte er das Gegenteil im Gefühl. Mhm. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was der Spieler tut und was er fühlt oder glaubt zu tun. Ja, er wird, wenn er in der Hook-Richtung ist, wird er aufgrund seiner Gewohnheit das als völlig normal empfinden. Und wenn ich ihm eine Fade-Bewegung bringe, dann wird das für ihn das eine extreme Abweichung sein. Denn unser Gefühl vergrößert ja sehr stark. Das, was sich in der Wirklichkeit in 2 Zentimetern zeigt, fühlt sich an wie ein halber Meter. Nicht? Im Gefühl. Ja? Okay, und nun habe ich ihm vermutlich gesagt, kannst du nur vermuten, schlag mir einen Fade, zeig mir einen Fade. Und wenn du den Ball damit immer noch drawst, nicht huckst, drawst, ja, dann ist es dein Schwung. Dann mach den Schwung. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum man als Professional, jedenfalls bin ich dieser Meinung, wenn man auf der Range Bälle schlägt, dann sollte man den Ball selbstverständlich auch bewegen. Und das machen die alle. Also im Grunde schlagen sie 3 Draws, 5 geradeaus und 3 Fades. Einfach um sicher zu sein, dass sie vom Gefühl in ihrer Bewegung in der neutralen Bewegung bleiben. Aus der neutralen können sie in beide Richtungen gehen. Wenn sie in einer Bewegung stecken, zum Beispiel in der Hook-Bewegung, dann kommen sie nicht so leicht zum Fade. Ja. Nun gibt es da ganz natürliche Tendenzen natürlich. Auch nehmen wir so Spieler wie Montgomery. Montgomery war ein Fader von Anfang an. Der hat immer den Fade geschlagen. Hat ein Jahr seiner Karriere verloren, weil er versucht hat, in einen Draw umzuwandeln. Und bei Manfred Keimer bin ich mir nicht sicher, ob da dasselbe passiert ist.
Ja, genau, weil wollte ich gerade sagen.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe da keine Verbindung zu ihm. Aber ich will damit nur sagen, es gibt eine natürliche Tendenz von der Körperstruktur, von der Muskelstruktur, von dem Gefühl aus, vom Tempo, all diese Dinge, die tendieren dann oder bringen den Spieler in eine gewisse Richtung. Weg vom Neutralen. Und damit er das Neutrale immer wieder findet, muss er auf der Range den Ball bewegen. Dann weiß er, weil der Ball sagt es ihm, er fühlt es ja nicht sofort.
Ja, aber genau wie du sagst, ich meine, es ist ja genau, nicht, ich meine, Golf ist ja, ich sag mal, Golf ist kein Golf, wenn man den Ball nicht bewegt. Keiner schlägt den Ball gewollt immer geradeaus. Nicht? Man muss ja dem Schlag irgendwie eine Form geben.
Ja, entschuldige, dass ich unterbreche, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich den Ball absichtlich bewege oder unabsichtlich. Ja. Ich glaube, dass wenn ich zu einem schwächeren Spieler gesagt hätte, zeig mir mal ein Fade. Der hätte gar nicht gewusst, was ich meine.
Ja, das könnte sein, natürlich. Ja.
Der Professional geht davon aus, der zieht ja den Rückschluss aus dem Ballflug. Der weiß, sein Ball zeigt ihm alles. Und er muss ja den Ball bewegen, damit er erfolgreich spielen kann. Ich meine, jemand, der stark huckt, als Professional stark huckt, der sucht nach dem 10. Schlag auf jeden Fall mal links im Ball. Ja. Weil irgendwann geht er ihm durch.
Genau. Also ist dieser Satz eine Legende. Ich hoffe.
Also so nicht, so bestimmt nicht. Ja. Im Grunde die Worte, die dahinter stehen, die würden stimmen. Ich habe bestimmt mal gesagt, zeig mir einen Fehlschwung. Ja. Aber nicht schlag einen Draw mit dem Fehlschwung. Ich habe eher gesagt, zeig mir einen Fehlschwung. Und wenn dann immer noch ein Draw rauskommt, ja, statt einem Hook, dann behalte den Schwung.
Ja, wie Oliver ja sagte, das wird ja zu fortgeschrittener Stunde gerne erzählt. Also,
ja, da können Dinge sich schon verfälschen und kleine Verdreher reichen ja.
Und je älter ich werde, desto besser habe ich Golf gespielt. So geht es ja auch, nicht? Aber jetzt auch noch mal ein anderer Blickpunkt bezüglich früher und ist ja die Technologie. Wir hatten vorhin schon kurz über den Ball gesprochen, den die USGA oder die RNA gerne ein bisschen zurückschrauben möchte oder sind sich nicht sicher. Und es fing ja an, ich habe angefangen, Golf zu spielen am Anfang der 80er Jahre. Und mit Persimmon Drivers und Ballada Balls, 90 Compression, 100 Compression mit Persimmon Drivers mit Wilson Staff Blades, nicht die verrostet waren mit dem S400 Shaft als Anfänger. Ja, damit habe ich angefangen. Nicht?
Ja.
Und ich hatte persönlich das Glück, meine Ex-Frau hat drei Brüder, die alle Scratch-Golfers waren. Ja. Und mit denen musste ich war sportlich schon ein wenig, und mit denen bin ich jedes Wochenende losgezogen in Long Island. Und die haben 72, 74, 70 mal geschossen und so weiter, und ich musste da ziemlich schnell lernen, ohne Coach. Aber dann, ich glaube, es war Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre, als Callaway mit der Big Bertha, mit dem Big Bertha Driver rauskam. Das ja wirklich ein Sweet Spot wie eine Bratpfanne hatte, nicht verglichen mit einem Persimmon.
Eigentlich begann TaylorMade mit den Metallhölzern.
Ah, okay.
Widersinnig, nicht? Also der Holzkopf war nicht mehr aus Holz, aus Persimmon oder geleimtem Holz, sondern es wurde ein Metallkopf. Ja, da begann das dann schon, und dann wurden die Köpfe immer größer.
Genau.
Die Schlagfläche immer schwingender, nur nach außen befestigt, und innen sollte sie schwingen, um dem Ball da mehr Energie noch mitzuteilen. Gut, und so weiter. Es ist aber so, es wurden dann auch schon mal Tests gemacht. Bei den Eisen hat man gar nicht so viel Fortschritt erzielt, wobei wir natürlich noch ganz andere Eisen gespielt haben. So war das Einser-Eisen war zum Beispiel ein Satz, nicht? Ja, das wird ja jetzt kaum noch genommen, da kommt also irgendein Hybrid, ja. Halbholz dazu, nicht? Also die Technik ermöglicht natürlich vor allen Dingen den schwächeren Spielern, überhaupt zu spielen.
Ja, ja, ich hab ein Zitat von dir gefunden, ich weiß nicht, wie alt es ist, und da sagst du genau das, die verzahnte Schlagfläche könnte uns gar zur Schlampigkeit im Schwung erziehen und damit unsere Entwicklung hemmen.
Naja, es ist ja so, dass wir fühlen ja sehr fein, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Und das, was wir im Gefühl als einen halben Meter empfinden, ist in Wirklichkeit nur 2 Millimeter. Nicht?
Ja.
Und das bedeutet, dass wir natürlich sehr abhängig auch davon sind, wie wir treffen. Wir reagieren ja darauf. Mhm. Nicht? Und weiß noch, wenn wir den Ball getoppt haben, selbst bei Ballata-Bällen, dann vibrierten die Fingerkuppen noch danach, ja? Weil die Schläger eben mehr wie Messer waren und keine schwere Sohle hatten und keinen schweren Rücken hatten, nicht? Aber ich meine, das ist wunderbar, wie sich das alles entwickelt hat. Ist auch ganz normal. Wenn wir in andere Bereiche gucken, ist es ja genauso, nicht? Ja. Nur können wir das ja alles nicht zurückschrauben. Es wäre ja auch unsinnig, nicht? Und wir können jetzt nicht alle Plätze länger machen, obwohl selbst ein Eingriff wurde länger gemacht, nicht? Wir können sie nur schwerer machen. Und das geschieht ja zum Teil auch, nicht? Ich meine, ich weiß nicht, ob du Valderrama verfolgt hast oder jetzt dann die US Open, da bin ich sicher, dass da keiner 30 unter Paar spielt.
Richtig, ja, ich meine, die einzige Defense, sage ich mal, ist dann auch entweder der Golfkurs, der Golfplatz selbst, nicht? Wie wir es diese Woche ja hoffentlich sehen werden in Wingfoot. Nicht, ich meine, wenn wir uns selbst, wenn wir uns jetzt die FedEx Playoffs von den letzten Wochen angesehen haben, eine Woche gewinnt DJ Dustin Johnson mit 30 unter Paar und die nächste Woche sind es gerade mal 3 unter Paar. Nicht, ich meine, es gibt halt noch diese Plätze und da kommen wir vielleicht später noch drauf, wenn wir über die Architektur sprechen, die sich selbst noch verteidigen können. Nicht, denn jetzt zum Beispiel Frankfurt, von Tillinghast designed, mein Lieblingsarchitekt. Ich habe jahrelang bei Bethpage Black, den er ja auch designt hat, war ich da zu Hause und habe da jedes Wochenende zweimal meine 18 Löcher gemacht. Einer meiner Lieblingsarchitekten. Die Greens, das sind ja richtige Greens. Das ist ja, sind ja wie in die Fotografie von einem Käfer manchmal, nicht?
Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden.
Ja, die Greens auf den auf den älteren Plätzen sind ja noch mit
nicht so onduliert, ja.
Richtig. Aber die waren ja auch damals viel langsamer, die Greens, nicht? Die waren ja nicht 12, 13 auf dem Stimpmeter, die waren vielleicht 8 oder sowas, nicht? Ich meine, ich habe heute noch gelesen, Bobby Jones, der Putter von Bobby Jones hatte 8 Grad Loft, ja, der Putter. Ja. Und heute hat der Driver von Bryson DeChambeau 5,5 Grad Loft.
Ja.
Weil halt damals die Grüns so langsam waren, weil das ist also noch die Verteidigung des Platzes in sich selbst. Aber ich meine, das Prinzip, Hauptsache der Ball fliegt, egal, selbst wenn er unsauber getroffen ist, ist ja auch das Erfolgserlebnis, was Anfänger brauchen, nicht? Ich meine, ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich angefangen habe und ein bisschen geübt habe, um besser zu werden, wenn es dann 3-4 Grad plus war im November oder im Januar oder im Februar und ich habe ein Zweiereisen dünn getroffen und dieses Zittern, das den ganzen Arm hochging, nicht, das hat keinen Spaß gemacht. Aber dann, wenn man den mal richtig getroffen hat, nicht, wenn es gezählt hat, da gibt's ja nichts Besseres, nicht? Wann war es? Ich glaube 2006 vielleicht. Habe ich mir endlich dann einen Satz zugelegt, Eisensatz, auch von TaylorMade, ich glaube die R9, die spiele ich immer noch, mit diesem vergrößerten Kopf. Und das erste Mal, als ich die geschlagen habe, habe ich mir gesagt, die müssten eigentlich verboten sein, die Dinger. Also ich war gut genug, dass ich gespürt habe, ob ich den Ball getroffen habe oder nicht. Und der flog trotzdem. Schön, ja. Wirklich. Es ist halt so eine Sache. Ich möchte zu diesem Zeitpunkt, wir haben ja noch unseren Musical Director von der Golfschau, einen gewissen Casey Shay, der in Los Angeles, der aus Louisiana kommt.
Darf ich noch eins?
Ja, bitte. Wir kommen auch wieder zu dir zurück, weil Casey muss.
Mir geht es um deine Bemerkung, was die Grüns anbelangt. Ja. Ja? Wir kommen dazu später auch noch, aber das heutige Golf ist natürlich sehr putt betont.
Okay.
sehr praktisch. Ja. Das heißt, speziell auf der amerikanischen Tour, der Ball wird erstmal so weit geschlagen, wie es nur geht.
Ja.
Und selbst wenn er im Rough ist, in den normalen Wettspielen oder in den üblichen Wettspielen, nicht in der US Open, dann ist es ein kürzerer Schlag zur Fahne oder zum Grün, dann geht es mal, aber dann beginnt es.
Ja, ja, das ist ein Putting- und ein Chipping-Contest jede Woche auf der PGA-Tour, nicht? Was ja auch dann die European Tour ein bisschen attraktiver macht, weil das ja unbedingt nicht immer so ist. Aber egal, nicht? Ich meine, manche Leute sind halt lieber 30 unter. Ich habe mich kurz mit Casey vorher unterhalten, nicht? Und über was in Wingfoot los ist. Und er meinte, er hofft auch, dass die diese Woche hohe Nummern schießen, nicht? Man sieht ja gerne, dass die auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, die Jungs, nicht? Von vorne und hinten. Aber er ist gerade eingetroffen und unser Musical Director Casey Shea aus Louisiana, wir kennen uns aus New York, er wohnt zurzeit in Los Angeles, nicht nur ein ich nenne ihn mal einen Rockstar, du siehst seine Haare, Heinz, nicht? The hair looks very nice. Let me just tell Casey where he is. Hey Casey, how are you?
Can you hear us? Good, how are you? Yes, I can hear you.
Nice to see you. Welcome to the Golf Show.
I can understand every 20th word. PGA Tour, I hear that. Draw and fade, I heard that a couple times. Montgomery, I understand those sort of things, but that's there about it.
Heinz, wir haben das vorher besprochen, we can't talk in English. Und wie ich schon gesagt habe, dieser Podcast ist ja meistens auf Deutsch, aber nicht immer auf Deutsch, weil wir auch irgendwann mal Gäste haben, die nur Englisch sprechen. Heinz, I think I told you Casey is an accomplished golfer, I will call you, you know, for a long time. He just told me a little while ago that his father was a rules official on the tour for as much as 35 years. So in the 60s, when you played there, he might have been watching you.
It's definitely possible. My dad played the tour back in sort of the mid 70s, and then right at the end of the 70s became a rules official and did that until around 2014-2015. So it's definitely possible you all have crossed paths in your time out there.
Yeah, well, that was still my time a little bit. Yeah. But great. So you grew up with golf then?
I grew up, yeah. I grew up surrounded by it. I didn't know how unusual that was. And the older I get, the more I realize how special it was to be surrounded by that game.
And you're still fascinated by playing now?
Oh, yeah. It's the most fascinating game of all time. That's very...
I think so too.
Yeah, it's very much like life. You know, every no matter how far you get, you're always learning new things.
Yes, it's very broad.
Yeah, very broad. Exactly.
Yeah, great.
It's a fascinating thing because Heinz was just talking in German before at the very beginning, Casey, how he started playing as a kid on a golf course in Bavaria in the very south of Germany in Garmisch-Partenkirchen, which was run by the U.S. Army, I guess, the soldiers that were stationed there, and one of the guys that played there was Ken Venturi.
No way!
Yeah, so that's how he started. And then his father introduced him to Henry Carton in Koblenz. Heinz, was that? Where did you meet Henry Carton, Heinz?
Well, I've never met him. Yes, later.
Yeah.
Not that time, not later. Yes, that was when he was working in Sotto Grande and I was having a golf school also in Sotto Grande. He was working in Valderrama. He invented that idea with the tire, the tire of a car, you know?
Mm. That's what BJ is doing still.
To hit against the tire. Have you heard about that?
Oh, yeah. I know all about it.
I think you've done it.
So I took the opportunity. I took the opportunity and called him there and said, Henry, what is that? What is that business with that tire? What are you doing there or trying to do? And he said, well, look, the best thing is you come up this afternoon. If you're down there, come up here and watch me teach. So I went up and he was teaching a couple. And the lady, you know, had a beautiful looking swing, but she was swinging back and then decelerating through the ball. Just to be careful to get it, you know? Yeah. So he said to her, look, now hit it against that tire. And she did exactly the same, but only 3, 4, 5 times. And then she started to really hit it, you know, hit the tire. And then he teed up a ball, said, now do the same thing here. And she didn't. She did exactly, put the tire there again, she hit again. And then finally, she did the same thing through the ball. She went home just happy.
Yeah.
get experience she had never had before.
That's amazing.
That's a great story. But Heinz, you mentioned before that your father knew Henry Carton and that your father was very instrumental in introducing you to the game. Just like Casey's father. Yes.
Just like, yeah.
Well, you see, we lived in Hindelang, which is in Allgäu, which is very south of Germany, which is up in the mountains.
Mm-hmm.
Up in the mountains. Yeah. There was no golf course. And my father was a doctor, a medical doctor, yes, and used to practice every afternoon. He had about 200 balls left from before the war. And so he practiced with these balls. He put two ski sticks together. And so he had a flag. And we had a meadow where the cows were normally on. But in between, you could easily hit balls there, you see. And that's what he did. Yeah, and he started with the wedge and went through his set, and he hadn't played golf for several years. He just hit balls. And then we moved to Garmisch, and he played Garmisch, and he hit two times a stick on the round, you see. So he had a one handicap in no time, yeah. He didn't have a handicap then, you see, but he really played, he had one handicap very quick, yeah. Right. So he was very, very keen golfer. He was very keen, yeah.
Hmm. Yeah. It's fascinating. But, you know, just the idea that how fathers, you know, introduce their sons or daughters to the game is just fantastic. And I think in a time when the game is losing or, you know, not losing, but looking for new players, I think it's in the responsibility of the dads and the moms to take their kids to the golf course and I think
yes, at least allow it. You see, the same with Bernard. You see, Bernard, he came to me, Bernard Langer, he came to me when he was 15 years old. Mm-hmm. And his mother didn't know what the golf pro means. What sort of job will that be? You see, and but he was so determined, he wanted to become that and nothing else.
Wow.
So even in that age, you see, he really was so determined. He wanted to play. And that was all he wanted.
Mm-hmm. So, would you say that that was what separated him from all the other players that maybe you taught? The thing that made Bernard Langer was the desire and will to be the best in the world at some point.
First of all, yes, but then of course also because of that, he never had the feeling that he's working on his game. It was just fun all the time. When we played together, he could play 36 holes a day, you know. He had no problem with that. And he practiced a little afterwards, yeah? Yeah. And so he had both, you see. He was a hard worker. He is a hard worker. But he also just had a very hard determination and he still has that, and that's fantastic, I think. It's unbelievable.
Yeah, that's for sure. It takes a desire like that to get to that level, obviously.
Yeah.
So speaking of fire, someday I'll teach this how to you're gonna learn how to play golf one day? she's in Princess Land. That's all she wants to do now. But she's gonna be out on the golf course at some point.
Good. How many kids have you got?
I've got two, and they're both here. I keep muting my audio because they keep screaming. They're two and four, and we do have like a little toy set of golf clubs that that the oldest one sort of knocks around. But she's probably getting to the age where we might. We're getting to the point where we'll probably get her out onto the putting green at least sometime soon.
Well, it's like
I can only suggest. I can only suggest take time with them. Suddenly they grow up.
I know it. It's the time is flying. Like I can't believe they're this big. You know, it's like the last 10-4 years have just flown by.
But hitting a ball with a stick is a very natural thing to do, just like beating a drum, you know? I mean...
Exactly.
So
that's how the game was started, you know?
Exactly.
Getting out from downtown St. Andrews out to the shipyard, basically.
There you go. Like
we gotta do something to kill time on our way out there.
Any plans to come to Germany or Europe anytime soon, Casey?
Me? Yeah. Who knows? I would love to get back into actually being able to play music for audiences again, but with everything that's going on with the coronavirus, who knows, you know, but hopefully when all this gets behind us, hopefully I'll make it back out.
Well, one interesting thing about Casey, I think you're doing some work, you're being produced by a guy named Heiner Luhring.
Who
was around for a long time with one of our big stars, Heinz-Rudolf Kunze. Yep. I think he produced Reinhard May. So you do have a connection to the fatherland here. And
I've had the pleasure of doing a number of tours over in Germany, and I really, it's just a great country. You know, the people are lovely, and I just love sort of everything about it. The beer is great. But I've never gotten to play golf when I'm over there. So maybe one of these days, that would be really nice.
We'll have to get Heinz down from Denmark and we'll tee it up.
Yeah, definitely.
Very nice to talk about Germany. Very nice. Good.
Yeah.
You have anything else for Heinz?
Say again?
I live in Denmark now. Because I'm married again.
All right.
My wife died, and 6 years later, or 7 years later, I started again.
All right, nice. Well, good for you.
I'm here in Denmark,
Nice. One question that I would have as a person who has seen the game from over such a long period of time, I know actually this was another, some of the words that I understood when you were saying persimmon woods and ballada balls and everything. How do you feel about, and sorry if this, you've already covered this, but, where technology has gotten us today and people hitting, 350 to 400 yard drives, do you think that there should be a standard golf ball for the tour that goes shorter?
Yeah, we talked about briefly that before. I don't think that would be good. You see, the technology now prefers, of course, the better player.
Mm-hmm.
You see, the higher the speed he can develop, the better he can use the technology from today.
Right.
It doesn't make all that much difference for the weaker player. But the weaker player, of course, benefits from it enough. So if he hits it off center, he's still somewhere on the course.
Yeah. Oh, I've got no problem with technology for my game. I'll take all the help I can get. But I know I was reading some article and they were you know, they're talking about having a ball that all of the tour players would play that goes, you know, 80% the distance of a regular, you know, golf ball that they play these days, just to where maybe you could even, you know, get some of these older courses back as a part of the game, because so many of these great courses that were designed sort of for a different game, you know. And it's just it's a shame. Or every course just needs to be set up like U.S. Open courses and just have them, you know, really narrow fairways and sort of do it that way. But it's like, you know, if you're hitting the ball 350 yards, it doesn't matter where on the course you are, because you've got a wedge in your hand, you know, even if you are in 3-inch rough. So
yeah, well, there are no par fives anymore.
Yeah, no.
You can drive a couple of par fours. So but I think it's not to go back. I don't think so. I think it would be a shame if you develop a ball which doesn't go well. You know,
yeah.
I mean, there's so much wonderful feeling behind it when you hit it in the right way. And so it would be terrible. And also for the spectators, I think, I mean, the pros today, they are so far ahead of amateur golf.
Yeah.
There's a large gap in between. And so the spectators still admire them. But they could set up the courses. I mean, we will see. If we would say US Open, they would go.
Hold on, sorry. I'm going to mute my mic so kids aren't screaming.
We'll wait for you. So, so geht es uns später, nicht? Und ich habe ja auch eine, die gerade 6 geworden ist und gerade eingeschult worden ist. Und ich gehe heute Abend zu meinem ersten deutschen Elternabend.
Das ist spannend, ja.
Ich werde berichten. Casey, you're back.
I'm back.
Yeah, cool.
You know, here's just another question, because you've seen, I feel like you've seen it all. You know, Nicklaus in his heyday, Tiger Woods in his heyday, who wins that match, if that ever happened?
Yeah, well, I think, you see, every one of these great golfers in their time, they were just outstanding to the rest. Yeah, so they're not really to compare.
Yeah,
I think one can compare. Well, you can say, okay, how many championships has Tiger won? How many championships has Nicklaus won? And if he wins more, then he's better. It's not the case. It's just a different century, and they're a different game now. But you see, when Tiger appeared, he was, for instance, the longest on tour.
Yeah.
He did very, very long. You remember that?
He changed the game. That was
really, he changed the game. But you see, what happened then is that a few of the others, they realized, hey, it can be done.
Yeah.
It's all mental. If you can stretch your borders, you can stretch the ability.
That's a great quote.
Casey.
How about this? One more for him.
Oh, go ahead.
I've got a world class golfer on the line.
Absolutely.
Favorite golf swing of all time?
Ooh.
Who's your favorite swing?
Ooh, I like it.
We could all chime in for this.
The favorite golfer of all time.
Favorite swing, like the best swing, like. Who had the best swing that you've ever seen?
I like Hogan.
Hogan, yeah. He's the best.
No doubt. Yeah.
Yeah.
I like Hogan. Yeah. Yeah.
Oh,
well, I have
Frank.
I have
do you want to?
No. I only know him on video, on films, Yeah. And I only know that some of the other guys, of the good ones, Greg Norman, Tiger, and some others, went to him to see how he plays because he was such a legend. Yeah. Yes. And even with 70 years old, he hit it fantastic. Okay. Yeah. But I think Hogan is my favorite. Yeah.
Mm-hmm. Yeah.
Well, I'll chime in on that one. I remember, and Heinz is responsible for me playing golf, really. I mean, I started playing golf when I saw Bernard Langer play at St. Andrews in the Open. I think it was the first round or something like this, and the first hole at St. Andrews, and he had no idea about golf, really. And he, like, hooked it. And I'm standing in the crowd. There's maybe, I don't know, 20, 30, 100 people. And I say, "Hop, Bernhard, hop, Bernhard." I shout to him, you know, "Let's go." He turns around. I'm standing in a crowd. And he looks at me in the eye and goes like this.
That's awesome.
So I tried to emulate that swing that he had with the round finish, you know, that kind of flat mm-hmm. swing. But one of my favorites was always Freddie Couples. Yeah. That swing, the tempo that I enjoyed.
Smooth.
Playing smooth swing. But,
Freddie would be my next one, yeah.
If I put myself on video, I look nothing like that.
Yeah. Yeah, growing up for me, it was Hogan. I was really obsessed with Ben Hogan for a long time as a teen. But the person who was playing sort of at the time as I was growing up that I really loved was Faldo.
Yeah. Nick Faldo. Oh.
Yeah. Well, I loved his action, especially when he was in his prime. It was really solid. And, you know, I loved his move from the top. You know, that he sort of dropped in and cleared his shoulders really well. It was just, but I think Hogan's got it in the big scheme of things.
Mm. What do you like this week at the U.S. Open, Casey?
Boy, I don't know. I mean, you know, I wouldn't want to rule out these young kids. Justin Thomas is such a great player. I mean, Dustin Johnson is playing so well going into this. It'll be interesting. I haven't seen. I've heard that they've got it set up really hard. So I don't know how that's going to affect a lot of things. But you know, I'd love to see Tiger play well. I think it's always good for the game when he does well. But I don't know. I think it could be anybody, but I'll go with Justin Thomas.
Yeah. It's definitely been for a golf course.
Yeah. You know, I was there in, I think 2006, the last time they held the Open there. I don't know if it was the last time they held the Open, but I was there. And when Phil doubled the last hole, but I was there for that whole week because that was when I still lived in New York. And, man, great course and good test for golf. So we'll see. Yeah.
Well, it depends how they set it up now. They will make it a bit more difficult than normal. I mean, the members will have an easier course than the pros now, you see. So that's what they do. It's run by the USGA. And, of course, they say par good.
Yeah, well, I would love to see a tournament that you know, par wins it, or I'd love to see it over par wins it. You know, I'd love to watch him struggle a bit.
Might happen this time.
Yeah, no. Fingers crossed.
All right, Casey, listen, thanks for dialing in, my friend.
I'm sorry. Good talking to you guys.
We will see. We're going to play some of your music later to close out the show. You take care of yourself.
All right. You as well.
Listen in, and hopefully we'll get to do this again, and hopefully one day we'll get even to play together, the three of us. That would be awesome, wouldn't it?
Casey.
That would be awesome. Yeah. Heinz, very nice meeting you. Say again?
Nice.
Oh, very nice to meet you. Thank you.
Okay. All right. Heinz, noch ein bisschen weiter auf Deutsch.
Bye.
Ciao. Wir machen noch ein bisschen Hi. Deutsch. Tschüss. To the girls. Das ist auch toll. Na, genauso soll es sein. Nicht, nicht geprobt mit ein paar technischen Schwierigkeiten und ein paar Kinder im Hintergrund. Besser.
Aber natürlich, ja.
Ja. Aber man merkt, dass er in einem Haus aufgewachsen ist, in dem Golf, also wirklich richtig, ja. Nicht? Finde ich eine ganz tolle Sache. Und naja, mal gucken, nicht? Sieht man ja auch nicht jeden Tag, dass solche Jungs das Spiel so lieben wie, aber er ist ein ganz toller. Ja, was haben wir mit dir? Ich wollte noch ein paar Sachen mit dir ansprechen. Eins wäre jetzt speziell Golf in Deutschland, sage ich mal, ja. Wir hatten ja jetzt wie ich gerade erzählt habe, als Bernhard die Masters gewonnen hat und dann nochmal die Masters gewonnen hat und dann war der Ryder Cup, ich glaube es war 85, als die Europäer zum ersten Mal gewonnen haben, dann hat der Martin Keimer die PGA gewonnen, hat die US Open gewonnen, jetzt hat gerade Sophia Popov out of nowhere die British Open gewonnen für die Frauen. Und jeder Sport braucht ja irgendwelche Heroes, um das ein bisschen an die Masse zu bringen, nicht? Und da haben wir eine Frage bekommen von einem Bekannten von mir, von Carsten Moritz, der sich ehrenamtlich ganz viel engagiert hat und auch noch tut. Er hat ein Projekt, das heißt Golf-Mentoren ins Leben gerufen, wo in den verschiedenen Vereinen Golfer unterwegs sind, die sich dazu bereit erklären, ehrenamtlich Golf-Mentoren zu werden und junge Menschen ans Spiel anbringen und mit ihnen spielen und mit ihnen Bälle schlagen und so weiter. Er würde gerne von dir wissen, lieber Heinz, wie sieht aus deiner Sicht, er schreibt, wie sieht aus der Sicht einer erfahrenen Golflegende, das bist du, der derzeitige Zustand Golfdeutschlands aus? Mit welchen Maßnahmen, in Schlagwörtern ist okay, könnten, müssten Anlagen und Verbände weitere Verbesserungen erzielen? Spannende Frage.
Ja, das ist ein sehr komplexes Thema, meine ich. Es ist ja so, dass die meisten Dinge vorgegeben sind, eben von St. Andrews und von der USGA. Und der Deutsche Golfverband, beziehungsweise auch die Clubs, die ja doch autonom sind, aber sie folgen dann den Empfehlungen des Deutschen Golfverbandes, sind da eingegliedert. Und dazu gehört ja auch das Handicap-System. Und im Grunde muss ich sagen, für mich jedenfalls ist es ein Unsinn, wenn jemand, wie alt auch immer ist, gar nicht kompetitiv spielen möchte, sondern einfach nur Golf spielen will. Das kann er in Deutschland nicht. Das geht nicht. Das heißt, er kann es eventuell dann in seinem eigenen Club machen, aber er kann dann schon nirgendwo anders spielen.
Ja, ich habe
gefragt nach seinem Ausweis, nach seiner Spielfähigkeit. Natürlich kommt da die Sicherheit, der Sicherheitsaspekt kommt da mit hinein. Das heißt, wenn man jeden einfach so auf dem Platz lässt, dann ist da die Gefahr gegeben, dass der kreuz und quer haut und natürlich unter Umständen. Aber ich denke mal, in Amerika ist das schon ein bisschen lockerer. Obwohl, ich denke mal, wir sehen das ein kleines bisschen zu strikt und sind zu sehr in dieser Fessel drin. Ich meine, es müsste so gemacht werden, dass man sagt, die kompetitiv spielen wollen, sollen das. Die können auch die Handicap haben, wobei man auch wieder sagen muss, du liebe Zeit, ganz ehrlich, was ist denn Handicap-Golf? Ist das sportlich? Ich weiß es nicht. Also für mich ist Sport, wenn vergleichbare Bedingungen da sind, fertig. Aber die werden durchs Handicap-System nicht geschaffen. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen zu kritisch, weil da ist ja auch gar nicht rauszukommen. Das Ganze steht ja so und ist zur Gewohnheit geworden, aber damit wird auf jeden Fall reduziert. Das ist keine Frage. Ja. Das kann niemand einfach so beginnen.
Ja. Ja, richtig. Ja, ich habe gerade mit jemandem drüber gesprochen, eine Frau, die gerade angefangen hat, Golf zu spielen und die, nicht, die spielt jetzt 2-3 Monate, hat sie ihre Platzreife, was ja auch ein ganz komisches Konzept ist für mich. Wir konnten ja einfach auf den Platz gehen in den USA, nicht? Und, meine Eltern haben in Edinburgh gewohnt, da gibt es innerhalb der Stadt 12, 13, 14 öffentliche Golfplätze, wo man. Ja. Und man spielt. Und die spricht gerade 2-3 Monate Golf und erzählt nur von Turnieren, die sie spielt. Nicht um ihre Stableford-Punkte zu sammeln und so weiter. Ich meine, ich habe 20 Jahre in Amerika gespielt. Wir haben 2-3 Turniere im Jahr gespielt. Nicht? Wir sind jede Woche, jeden Samstag, jeden Sonntag mit der gleichen Gruppe raus und haben unsere Sachen gespielt. Aber dann haben wir das Club Championship gespielt. Vielleicht noch irgendwie ein President's Cup oder sowas in der Gegend vom Präsidenten vom Club oder sowas. Aber das war's. Nicht, wir haben nicht jede Woche da irgendwie ein Turnier gehabt. Nicht? Und hier, ich bin in Deutschland in keinem Club Mitglied bis jetzt. Ich habe da ein paar Ideen, aber wie gesagt, nicht, ist unmöglich, irgendwie mal rauszugehen und einfach zu spielen.
Also für mich hat das Spiel Golf. Das Spiel Golf hat für mich so eine Faszination in sich selbst. Gut, ich bin jetzt 80 Jahre alt. Also ich schlage aber ganz bestimmt in der Woche so 6, 7, 800 Bälle auf der Range. Und da freue ich mich am einzelnen Schlag. Da freue ich mich einfach am Ballflug, an der Art und Weise, wie ich ihn getroffen habe, wie er eben vom Schläger abgeht und ob ich das erreicht habe, was ich wollte. Ja? Und wenn ich dazwischen einen verhaue, was natürlich passiert, dann interessiert mich das nicht sonderlich, sondern den hake ich ab. Gut, das soll man sowieso machen. Aber angenommen, ich wurde gefragt, ob ich hier nicht im Seniorenteam mitspielen wollte. Und meine Frau sagt, du willst das nicht machen. Da bist du wahnsinnig, was soll der Quatsch? Ich werde jetzt anfangen, hier kompetitiv Golf zu spielen. Ich denke nicht dran. Also ich gehe kaum auf den Golfplatz, aber ich schlage Bälle und freue mich daran. Ja? Und also das Golf an sich hat so viel Faszination, dass man nicht unbedingt Turnier spielen muss. Und es gibt viele Menschen, die spät beginnen. Warum sollen die alle dann kompetitiv spielen? Das ist doch gar nicht.
Genau.
Sollen Freude haben, sollen Spaß haben.
Richtig. Und es ist auch wichtig, mit wem man spielt, nicht unbedingt, wo man spielt. Nicht? Also ich meine, ich hatte das Glück, wie gesagt, mit 20 Jahre lang mit der gleichen Gruppe wir waren zwischen 8 und 12 Leute, sowas, jeden Samstag, jeden Sonntag loszuziehen. Wir haben dann nicht die Teams gezogen, wer mit wem spielt, und dann ging 2 oder 3 Foursomes los. Und jeden Samstag, jeden Sonntag um 8 nach 6 hatten wir unser Tea Time und es ging los für 20 Jahre. Ja. Diese Kameradschaft und wenn man halt einen schönen Platz, einen guten Platz, der muss ja nicht perfekt sein, nicht? Das ist ja wieder eine andere Sache, nicht? Die Golfer heutzutage, die jetzt anfangen, die sehen die perfekten Grüns im Fernsehen, die sehen blaue Wasser in Augusta, nicht? Ich meine, als du gespielt hast, als ich gespielt habe, da waren die Greens nicht perfekt. Nicht, da waren die Tees nicht perfekt, da war nichts perfekt. Da hatte man halt einen guten Bounce, einen schlechten Bounce, und das war halt, was Golf so faszinierend gemacht hat. Nicht? Heute wird meckert, was weiß ich, ein 30 Handicap, dass die Greens nicht gut gemäht sind oder was. Das, nicht, das ist für mich ein bisschen komisch, aber so ist es halt. Aber dass du noch 600-700 Bälle in der Woche schlägst, das finde ich ja super. Das finde ich. Und spielst du auch noch ab und zu?
Ja, ich habe hier so eine kleine Gruppe und wir haben jetzt gerade nicht in der Corona-Zeit, aber sonst haben wir so jeden Monat einmal zusammen irgendwo gespielt. Also in der Umgebung oder auch in Schweden, je nachdem. Verschiedene Plätze haben wir gespielt. Wir sind zu sechst im Ganzen und da spielen wir entweder ein Zweier und ein Vierer oder ein Zwei-Dreier. Und naja, und danach essen wir gemütlich, trinken ein Bier und dann fahren wir fröhlich nach Hause.
So geht's. Siehst du, weil du ja auch in Dänemark bist und du hast gerade auch Schweden erwähnt, wenn wir jetzt nochmal kurz auf Deutschland zurückkommen, denn Dänemark und Schweden, viel kleinere Länder von der Bevölkerung her, viel kleinere Verbände als Deutschland. Ich meine, der DGV ist, glaube ich, der größte Golfverband in Europa nach England, vielleicht sogar größer als von der Mitgliederzahl her. Aber die Schweden, die Dänen und jetzt auch die Finnen und die Norweger auch ein bisschen, aber die Finnen besonders jetzt auch, produzieren mehr Weltklasse-Spieler als wir, sage ich mal. Ich meine, wir hatten Bernhard und wir hatten Martin Keimer. Die haben beide zwei Majors gewonnen. Ich meine, wenn man sich die Leute anguckt, die nur einen gewonnen haben, Dustin Johnson hat nur einen Major gewonnen. Nee? Monty hat gar keinen Major gewonnen. Ich meine, es ist Wahnsinn, dass die beiden zwei Majors gewonnen haben. Niemals sollte jemand ein schlechtes Wort über das sagen, wie die beiden Jungs gespielt haben oder auch noch spielen. Aber siehst du irgendwie was in Skandinavien, was die Verbände oder die Clubs anders machen, um diese Spieler die Talente erstmal zu finden und dann so zu entwickeln, dass sie auch da mithalten können?
Ja gut, hier in Skandinavien ist das Golf ganz anders aufgebaut. Das heißt, der einzelne Club ist nicht begrenzt in seiner Mitgliederzahl. Es gibt Clubs, die haben 3000 Mitglieder. Und es gibt junge Spieler, die natürlich eben auch sehr, sehr sportlich sind und die dann eben da auch was machen wollen. Und ich denke mal, dass auch die Professionals hier, die Unterrichtenden, dass es denen nicht ganz so gut geht wie denen in Deutschland. Es ist einfach so, dass ich glaube, für den deutschen Pro ist nicht echt die Notwendigkeit gegeben, seine ist sehr, sehr ehrgeizig, so wie Bernhard eben war oder ist, ins Ausland zu gehen und zu spielen. Wir haben Engländer schwärmen aus oder Briten schwärmen aus in die ganze Welt, einfach weil die Bedingungen zu Hause sind nicht so optimal. Für einige sehr, sehr gut, aber das ist eine Elite wiederum unter dem Profis, nicht? Aber die anderen tun sich eher schwer. Ja. Deswegen gehen sie ins Ausland, verbreiten das Spiel, das ist wunderbar.
Ja. Das ist auch so. Ja, ist das auch vielleicht, weil, ich meine, man kann ja nicht auf der European Tour vielleicht noch nicht, aber auf der PGA Tour. Da kann man, was weiß ich, am Ende des Jahres auf der Moneylist als 110. stehen und trotzdem noch 1 Million mit nach Hause nehmen. Ich meine, nicht
ganz genau.
Der Drive zu gewinnen oder ist, muss ja nicht unbedingt da sein. Nicht? Man kann ganz gut leben. Und ich habe, das ist eine interessante Sache. Ich kenne mich im deutschen Golf wirklich nicht aus. Aber ich habe mir angeguckt, die Seite, ich weiß nicht, ob der DGV ist oder die PGA of Germany, da gibt es dieses Golf Team Germany, ich glaube, es ist der DGV, die also Mannschaften haben von U18, Jungs und Mädchen, dann haben sie ein Team A, ein Team, eine Nationalmannschaft und ein Elite-Team und so weiter. Und da haben sie von diesen jüngeren Spielern so Profile, ja, und so Steckbriefe. Nicht geboren, dann spielt, isst gerne Pizza, spielt gerne dieses Videogame. Was sind deine Ziele als Golfer? Und von einem Dutzend oder 15 jungen Männern haben 14 gesagt, sie wollten Golfprofi werden. Und nur einer hat gesagt, er wollte die Nummer 1 der Welt werden. Und das fand ich auch faszinierend, nicht? Denn diese Gemütlichkeit, die manche vielleicht an den Tag legen können, nur das zu machen, was sie brauchen. Okay, ich kritisiere das nicht. Ich finde es trotzdem gut, aber ich bin der Meinung davon, dass die Massen jemanden brauchen, den sie im Fernsehen sehen. Man sieht im deutschen Fernsehen ja fast gar kein Golf, nicht? Das ist ja auch wieder ein Problem. In den USA kriegst du jedes Wochenende die PGA Tour serviert. Ja. Das ist ganz was anderes. Da kommst du am Samstag vom Golfplatz, setzt dich mit der Familie und setzt dich auf die Couch und guckst Golf. Das ist ein ganz andere, und ich weiß nicht, ob wir da jemals hinkommen oder ob wir da auch jemals hinkommen wollen. Aber auf jeden Fall ist es interessant, nicht was Anlagen oder Clubs machen können oder sollten, auch im Marketing. Nicht? Man muss ja die jungen Leute, ich bin im Vorstand von unserem Sportverein hier in Niedersachsen, man muss die jungen Leute ja da abholen, wo sie sind heutzutage. Die kommen ja nicht mehr freiwillig. Nicht? Und da hat Golf, denke ich mal, eine große Herausforderung. Aber okay, vielleicht ist das ja auch, vielleicht hört der ein oder andere junge Mann zu und der denkt sich, die sind ja ganz gut drauf, das wäre doch was.
Also ich habe einfach das Gefühl, mittlerweile jedenfalls, dass das Golf von seinem Charakter her gewisse Menschen mehr anzieht als andere. Und manche wollen das und manche wollen es einfach nicht. Und ich glaube, mit Marketing kann man schon einiges erreichen vielleicht. Aber ich weiß nicht, ich habe nicht genaue Zahlen zur Verfügung hier. Aber ich habe nur gehört, dass in Amerika so ungefähr 15%, die angefangen haben, wieder aufhören nach einem Jahr. Mhm. Weil es ihnen einfach zu schwierig ist oder zu viel Zeit kostet oder es ist einfach nicht als schön empfunden haben.
Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Amerika ist aber auch ein bisschen schwer zu vergleichen, weil es ja da auch Golf schon in der Highschool, da gibt es eine Highschool-Mannschaft, nicht? Die,
ja, ja.
Ich meine, die ganzen guten Europäer, die aus dem Gymnasium kommen, die suchen ja Colleges in den USA, wo sie College-Golf spielen können, um mit den anderen Guten zu spielen und so weiter, nicht? Ja. Aber ja, natürlich. Ich meine, ich wusste sofort, als Bernhard mir den Daumen gezeigt hat, das ist mein Sport. Ich darf ja noch gar keinen Golfball geschlagen. Aber man muss halt davon gebissen werden, von dem Gefühl. Und ich hab drei erwachsene Kinder in New York und ich habe auch versucht, sie nicht zu pushen, aber den Golf vorzustellen, aber die
vorstellen nicht. Ne? Ich meine halt, bei Golf ist die Hauptschwierigkeit darin zu sehen, dass man die Faszination durchs Anschauen nicht empfinden kann. Man muss es ausüben. Man muss es selbst erleben und dann wird man eventuell davon fasziniert oder vielleicht auch nicht.
Ja. Und das muss vielleicht einfacher gemacht werden für Anfänger in Deutschland, nicht? Das wäre vielleicht ein Weg. Lass uns noch ein bisschen über eine andere Leidenschaft und auch einen anderen Beruf von dir sprechen. Und das ist Golfplatz Architektur. Ich hatte ja zum Anfang gesagt, dass du für einige der schönsten Plätze in Deutschland verantwortlich bist. Machst du das noch, Golfplatzdesign?
Momentan mache ich nichts, nein. Aber ich habe so ein Dutzend Plätze in Deutschland und Tschechien eben designt oder auch sogar die ganze Anlage mitgebaut, alles gemacht. Das ist natürlich eine faszinierende Sache, das ist ganz klar. Landschaft zu gestalten ist etwas ganz Ungewöhnliches, nicht? Und im Grunde baut man ja eine Landschaft. Es ist ja nicht so, dass man einen Golfplatz einfach herausmäht aus einer Wiese, sondern wird gestaltet. Ja? Da ist ein komplizierter Aufbau darunter, was die Grüns anbelangt und auch die übrigen Bereiche. Also da ist auch sehr viel Technik involviert. Dann natürlich die gesamte Bewässerung und so weiter. Also das ist eine faszinierende Geschichte, gar keine Frage. Ja.
Und was macht einen guten Golfplatz aus, deiner Meinung nach?
Naja, es ist ja so, sehr viel wird vom Gelände her vorgegeben. Ja? Und einen guten Platz macht aus, dass man gar nicht gemerkt, dass er gebaut wurde.
Ja. Natürlich denkt man da sofort an die Linksplätze in Schottland oder die Alpen.
Richtig, ja, richtig. Aber nicht nur, es gibt natürlich sehr viele Parkplätze, ja. Parklandplätze, wie man sagt, die auch ganz natürlich dann wirken. Und das wäre der Sinn eigentlich, wenn man einen Golfplatz kreiert, dass man danach nicht so merkt, dass alles konstruiert wurde. Natürlich ist es so, die Bepflanzung macht sehr viel aus und haben die neuen Plätze haben alle natürlich keine hohen Bäume, das ist ganz klar. Und deshalb sieht man, dass sie neu sind, nicht?
Ja, das muss ja auch alles erst reinwachsen. Ich habe, ich weiß nicht, wer es war, mit dem ich mich unterhalte, ist auch schon lange her, der im Golfplatzdesign aktiv war in den USA. Und er sagt, ein guter Architekt baut nie einen Golfplatz, wo das erste Loch, wo der erste Tee nach Osten gerichtet ist, weil man dann morgens um 6 die Sonne in den Augen hat. Und mein Home Course, wo ich angefangen habe in den USA, war Lido Beach in Long Island. Und das erste Loch war direkt nach Osten in die Sonne. Ich meine, das ist ein guter Platz.
Aber ja, das sind ein paar Dinge so vorgegeben, wie die Driving Range soll in eine gewisse Richtung. Aber letztlich wird es vom Gelände her einfach diktiert. Nicht diktiert. Man auch, dass neuen Löcher immer zum Clubhaus führen sollen. Ja. Ich habe das zum Beispiel am Riedhof gar nicht gemacht, weil das Gelände ist dort asymmetrisch. Das Clubhaus liegt im kleineren Teil, der größere Teil ist außerhalb. Also ging das ganz schwer. Wäre eventuell noch gegangen mit dem Handstand, aber eigentlich nicht. Und insofern also wird sehr viel vom Gelände vorgegeben. Und natürlich dann, wenn ich jetzt als Designer spreche, dann vom Auftraggeber dahingehend, wie sieht das Konzept aus? Was soll denn mit diesem Platz erreicht werden? Ja, wer soll angesprochen werden? Soll der Spielfluss zügig sein oder nicht? Ja, zum Beispiel in Lich-Kölnhausen, Köln, da habe ich 3 Löcher, 3 Grüns enden am Clubhaus. Okay. Und bei allen 3 muss der letzte oder der zweite Tag gehen.
Ja. Sorry. Ja.
Muss der zweite Schlag oder der Schlag zum Grün, sagen wir mal, muss über Wasser gehen. Mhm. Das hätte man früher gar nicht machen können, weil da gab es ja noch die Zählwettspiele. Und beim Zählwettspiel besteht die Gefahr, dass der eine oder andere seine Runde gar nicht beenden kann, weil er einfach nicht übers Wasser kommt. Nicht? Weil er so nervös wird, wenn er erst schon mal 2 versenkt hat, dass er den dritten auch nicht rüberbringt. Nicht? Also haben wir immer einen Weg drumherum gefunden. Ich habe das dort nicht gemacht. Und einfach wirklich, was ein Hindernis vor, weil bei Stable 4 geht das.
Ja, sicher. Aber Stableford, bei mir ging es nie ums Punkte sammeln. Ich war immer entweder Matchplay, wir haben immer nur Matchplay gespielt, oder fast nur Matchplay gespielt. Nicht einer gegen einen, 2 gegen 2 und so weiter. Ich war immer ein großer Fan von einem guten Par 3 am Ende, so eine gute Nummer 17, das ein langes Par 3 ist. Hat mir immer sehr gut gefallen. Ich war mein ganzes Golfleben lang ein ganz schwacher Starter. Ich habe die Hälfte meines Handicaps auf den ersten 3 Löchern verbraucht. Ganz egal, was ich gemacht habe, ob ich Bälle geschlagen habe, ob ich mich langsam auf den ersten Tee geschlichen habe, damit mein Driver gar nicht merkt, dass ich da stehe. Hatte also gerne immer ein paar einfachere Starting Holes. Aber ich habe Tillinghast erwähnt, diese Plätze mit den False Fronts und den vorgezogenen Bunker, wo man denkt vom Fairway, die Bunker sind am Green, dabei sind dann nochmal 10, 15 Jahre zwischen Bunker und Green.
Das sind so Dinge, die der Architekt ganz bewusst macht.
Ja.
Das sind so diese Täuschungen. Die werden auch eingebaut, nicht? Der Bunker sieht aus, als wenn er am grünen Rand wäre, in Wirklichkeit viel Platz dahinter. Das wird ganz bewusst gestaltet, nicht? Das ist ja auch okay. Das gehört mit dazu, dass der Spieler eben auch damit zurande kommt, zurechtkommt. Ne?
Richtig, richtig, ja, ja. Und nicht natürlich, und du redest von der wirtschaftlichen Seite, natürlich zählen die Betreiber nicht, wie viele Runden kriegen wir am meisten rein. Und dann sind halt, dann leidet halt auch manchmal die Architektur darunter, denke ich, aber insgesamt nicht. Ich denke, die Pros spielen auch lieber die schwierigen Plätze. Nicht? Ich meine, wenn ich mich daran erinnere, welche sind meine Lieblingslöcher, das waren immer die schweren Löcher. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es für jemanden anders ist, der sagt, oh, das ist ein leichtes Loch, das mag ich. Nicht, wenn ich auf dem 16. Tee stehe irgendwo und ich habe 220 Yards Carry aufs Green mit einem Zweier-Eisen, dann denke ich mir, das ist ein gutes Loch. Ob ich da jetzt eine 5 mache, ist mir wurscht. Nicht? Was ist die Herausforderung? Was hältst du denn von dem Konzept, dass Leute jetzt gerne nur 9 Lochplätze bauen und 9 Löcher spielen? Ist das wichtig für dich, dieses Out 9 Holes und dann In 9 Holes oder die 2 Loops? Was
bedeutet das? Für mich wäre der ideale Platz. Ich meine, Golf hatte ja ursprünglich mal 22 Löcher. Und dann hat es sich auf 18 reduziert und da ist es nun mal geblieben. Und das gesamte Golf ist seit ewigen Zeiten, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, seit wann, eben mit 18 Loch zurechtgekommen. Und man könnte das nicht mehr zurückschrauben, meine ich. Mhm. Aber sonst würde ich sagen 12 Loch.
12 Loch?
Okay. Ja, 12 Loch. 9 Loch scheint mir gerade ein bisschen wenig, 12 Loch ist genau richtig. Ja. Man braucht so viel Zeit, weil der Zeitfaktor ist speziell heute ja eben auch ein Hinderungsgrund, nicht? Weil der Tag ist ja gewöhnlich weg.
Ja, ist es ja. Ich meine aber, früher, ich kann mich daran erinnern, wir sind morgens um 6 auf dem Golfplatz und es sind ja dann auch nicht nur ein Golfplatz, es ist ja ein Country Club, sag ich mal, mit einem Swimmingpool und Tennisplatz. Man kam ja. Und dann ist man abends um 10 nach Hause. Man hat da gegessen, man hat da fast gewohnt am Wochenende, nicht? Jetzt sind die Leute nicht, die spielen, dann wollen sie so schnell wie möglich vom Platz. Ich meine, ich kenne keinen Sport, den man, wo das Ziel ist, so wenig wie möglich zu spielen, indem man die wenigsten Schläge benutzt, nicht? Ja. Das Ziel ist ja so wenig wie möglich den Ball zu schlagen und dann auch noch so schnell wie möglich wieder runter und nach Hause. Das ist für mich, das nimmt mir auch dann die Kameradschaft, hinterher zusammenzusitzen und so weiter, was ganz wichtig ist. Okay, was denkst du denn von, was diese Woche in Wingfoot passiert, bei der US Open? Guckst du das im Fernsehen?
Ja, das tue ich. Es ist halt so, dass das ist ein besonderes Wettspiel natürlich. Mhm. Erstens wird es vom amerikanischen Golfverband ausgerichtet, von der USGA und nicht von der Tour. Ja. Und die sagen, Paar ist ein gutes Ergebnis. Mhm. Damit sollte der Spieler gewinnen und dementsprechend wird der Platz gestaltet. Das heißt gemäht. Und das bedeutet, da ist Präzision gefragt. Recht und Taktik gefragt und eben ein sich selbst zurücknehmen und diesen Platz so spielen, wie er ist. Ne?
Ja, das sind dann Fairways, die sind nicht 50 Meter breit, sondern nur 20. Ne?
So ist es ja, genau. Ja. An gewissen Stellen eben 50 auch, aber da spielt es für die Pros keine Rolle, weil da wollen sie dann nicht hin.
Ja. Nein, es ist, und die USGA hat sich da ein paar Mal auch nicht mit Ruhm bekleckert, was sie da, was weiß ich, wo war es in
an der Westküste. Ich muss ein bisschen drehen wegen der Sonne.
Okay. Die USGA hat sich da auch ein paar Mal nicht mit Ruhm bekleckert, wo sie da einige Setups hatten, die nicht so ideal waren, aber nicht, wie gesagt, wir haben ja dieses Jahr die US Open im September, was auch schon, was weiß ich, seit 70 Jahren nicht mehr passiert ist. Wir haben die Masters noch im November, nicht? Ja, bin ja mal gespannt, wie der Platz zu der Jahreszeit aussieht. Und dann natürlich haben wir die Situation, keine Zuschauer. Was ja auch dann, ich denke mal, verschiedenen Spielern gut tut und anderen nicht so gut. Nicht? Ich kann mir vorstellen, dass einer wie Tiger, der nimmt ja die Energie von den Zuschauern, dass einem wie ihm das fehlen könnte. Aber ich bin mal gespannt, was da diese Woche los sein wird. Wer dann am Ende des Tages oben steht. Ich kann mir vorstellen, dass es jemand wie, ich denke immer, es muss immer jemand sein, der schon mal vorher was gewonnen hat. Nicht so ein großes Turnier. Denn es gibt ja ganz wenige, die zum ersten Mal gewinnen, die da richtige Chancen haben. Glaubst du, du hast mit Bernhard Langer gesprochen vor kurzem. Er spielt ja noch munter weiter auf der Champions Tour, ne?
Wie?
Er spielt ja noch munter weiter auf der Champions
Tour. Ja.
Das ist ja auch sein Ziel, ne? Ja. Und jetzt, wo Mickelson dabei ist, der ist ja auch gerade 50 geworden und dann kommt jetzt irgendwann Tiger, kommt ja auch, dauert ja auch nicht mehr so lange, ne? Ich kann mich erinnern, wie damals Seniors Tour, wie das angefangen hat, wo dann halt Trevino und Palmer und die ganzen Jungs angefangen haben mit der Seniors Tour. Das war fast interessanter als die normale PGA Tour. Hat zwar nicht im Fernsehen das Coverage bekommen, aber die Namen einfach nochmal zu sehen.
Weil man die Spieler kannte, weil man die über Jahrzehnte, meinetwegen schon, oder mindestens über Jahre hinweg gesehen hatte. Und nun waren auf der normalen Tour waren plötzlich lauter Unbekannte, nicht? Ja. Die mussten sich erstmal etablieren. Ich denke mal, dass das Publikum braucht schon jemanden, den sie ein bisschen anfassen können, den sie kennen.
Ja. Nicht? Ja. Finde ich auch. Und dass du hier bei unserer ersten Folge dabei bist zum Anfassen, das finde ich ganz toll. Ich kann mich nicht genug bei dir bedanken dafür, für deine Zeit, für deine Geduld mit mir, diese ganzen Monate, wie wir darauf hingearbeitet haben. Die eine oder andere technische Panne haben wir ja wie Weltmeister bewältigt. Und ich würde mich freuen, dass wir in den nächsten Monaten das nochmal machen können. Wir haben ja zwischendurch jetzt noch ein paar Gäste, die in den Startlöchern stehen. Wir werden weitermachen, jetzt auch, denke ich mal, gleich in den nächsten paar Wochen im Golfplatz Design mit einem der besten deutschen oder einem der berühmtesten deutschen Golfkursarchitekten neben dir, den du auch kennst, dem Christian Althaus. Dann haben wir den einen oder anderen deutschen Profi, der auf der Challenge Tour unterwegs ist. Naja, und ein paar Überraschungen, denke ich, kriegen wir auch noch hin. Aber ich kann mich nicht genug bei dir bedanken. Ganz toll. Und ich wünsche dir und deinen alles Gute, bleib gesund, keep hitting the balls und irgendwann schaffen wir es auch mal auf dem Platz zusammen. Das wäre doch was.
Wer weiß. Würde mich freuen.
Ja.
Vielen Dank.
Heinz.
Grüße noch an Casey. Und
Mach ich.
Mach ich.
Mach's gut, mein Lieber.
Ciao.
Ja, tschüss. Ja, das war Folge 1. Da habe ich ja schon wieder unerwartet die Katze aus dem Sack gelassen, dass uns Christian Althaus besuchen wird. Wir hoffen, das wird in den nächsten paar Wochen kommen, dass wir das auf die Reihe kriegen. Wir sind in den Vorbereitungen natürlich. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Heinz. Ich bedanke mich bei Casey, unserem Musical Director. Heinz findet ihr bei Facebook, auf seiner Internetseite fairinggolfplatzdesign.de. Casey findet ihr bei caseyshaymusic.com. Er ist unser Musical Director. Ihr könnt ihn auf unserer Facebook-Seite Golfschau kennenlernen, auf unserer Internetseite golfschau.com. Wie gesagt, wir machen das hier aus Spaß. Zum Spaß. Wir haben keine Sponsoren, wir haben keine Reklamen, wir können sagen, was wir wollen. wir haben technische Probleme, wir haben Caseys Kinder im Hintergrund. Okay, wenn euch das gefällt, über was wir reden, sagt uns Bescheid. Wenn es euch nicht gefällt, spart euch die Kraft und guckt was anderes. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei dem ganzen Team vom Christoph Redl und vom Henrik Sprong, die auch noch dabei sind. Wir suchen noch den einen oder anderen Technical Genius, der uns helfen kann, die ganze Sache noch ein bisschen professioneller zu gestalten. Aber wir sind ja noch keine Profis. Deswegen, wie versprochen, hier ist Casey mit seiner Gruppe Grand Canyon. Mal gucken, ob wir hier das eine oder andere Song von ihm für euch auf die Reihe kriegen. Mal sehen. Auf jeden Fall guckt vorbei auf Facebook. Sagt uns, was ihr denkt, wie es euch gefällt. Und wir sehen uns schön. Ciao, macht's gut. Mr. Casey Shell. Grand Canyon. Adios. I'm going to take a piss.